Hallo und herzlich willkommen zum Ceratizid Innovation Podcast. Und das mit einer neuen, frischen Staffel für 2026. Und wir starten auch direkt mit einem sehr spannenden Thema. Kostendruck, lass nach mit Best in Class zur Pole Position. Ja, Elektromobilität ist längst mehr als nur ein Trend. Sie verändert die gesamte Automobilbranche. Doch was bedeutet das für die Fertigung? Welche Herausforderungen entstehen und wie können Unternehmen diese mit Bravour meistern? Heute sprechen wir mit Salvatore Leonetti. Er hat als Business Segment Manager Automotive jede Menge Insiderwissen, das er in der heutigen Episode mit uns teilen möchte. Und außerdem verrät er uns, welchen positiven Impact die Best-in-Class-Solutions von Ceratizid gerade im Bereich der Elektromobilität für Fertigungsbetriebe haben. Und er hat auch noch einen spontanen Gast mitgebracht. Ich freue mich sehr aufs Gespräch und euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo Salva, schön, dass es geklappt hat.
Hallo Harris.
Wir sind heute in Kempten. Von wo bist du angereist, wenn ich dich fragen darf?
Von Besigheim-Monet, also in Mundelsheim, kleines Dorf mit circa 3000 Einwohnern.
Wie lange braucht man da bis nach Kempten?
2,5 Stunden ungefähr.
Bist du ähnlich enttäuscht wie ich, dass wir hier keinen Schnee haben um die Jahreszeit?
Ah, ich war letzte Woche da und da war ganz schön Schnee, deswegen bin ich jetzt tatsächlich gar nicht böse.
Okay, ja, ich bin ein bisschen traurig, ne? Ich habe es in einer anderen Folge schon gesagt, ich habe mich eigentlich so auf Winter Wonderland gefreut und dann bin ich hier und wir haben 10 Grad. Aber das ist ein ganz anderes Thema, denn wir wollen heute über Automotive sprechen, mein Lieber.
Genau.
Da bist du der Experte?
Ich hoffe doch, ja.
Dafür haben wir dich eingeladen, um dich ein bisschen besser kennenzulernen. Starten wir vielleicht mit einer ersten bekannten Rubrik und das ist...
Der Blickwinkel.
Ganz genau, das ist unser Blickwinkel. Ich habe so ein paar Sätze vorbereitet. Das sind so Halbsätze und du darfst die gerne vervollständigen nach deinem Gusto und vielleicht ein bisschen erläutern, warum du die so vervollständigt hast. Bereit?
Jawohl.
An dieses Auto denke ich noch heute gerne zurück. Oh, das ist gut.
Natürlich, mein erstes. Ein schöner Renault Clio mit 55 PS, Farbe Flieder.
Flieder?
Ja, und das Schönste an dem Auto war, ich habe einen Subwoofer einbaut in den Kofferraum. Also jedes Mal, wenn ich vorbeigefahren bin, hat es nur grrr, grrr gemacht und perfekt geplant, weil in den Kofferraum ging genau noch eine Bierkiste rein.
Ein Renault Clio. Ja, meiner war ein Fiat Panda. Kennst du das Fahrzeug noch?
Ja, natürlich.
Meins war so Lippenstift-rosa. Ich weiß auch nicht, warum ich das Auto bekommen habe, also wird es seine Gründe gehabt haben. Und auch ich habe mir da eine ordentliche Anlage reingemacht. Das hat man so gemacht, oder?
Ja, voll.
Mit Kassette oder CD schon bei dir?
Nee, da war schon CD.
Ja, bei mir war noch Kassette. Da konnte man noch spulen.
Wow.
Ja, ist lange her. Mein erster Kontakt mit Elektromobilität war?
Also tatsächlich, als ich 2019 von der Produktion in Vertrieb wechselt bin, als Bauteilspezialist für Motoren damals. Und es war eigentlich alles auf Verbrenner gedacht. Nur leider war die erste Anfrage, die da kam, mit der ich dann in Berührung kam, ein Elektromotorgehäuse. Und es war dann ganz spannend, weil sie die Frage gestellt hat, okay, wer ist da zuständig für? Und dann hatte ich halt auf der Visitenkarte Motoren und dann war klar, also meine Zuständigkeit. Und das war so der erste Berührungspunkt, wirklich mit einem konkreten Bauteil.
Okay, beruflich. Aber hattest du vorher schon mal mit Elektromobilität in irgendeiner Form zu tun? Fahrzeug?
Ja, also zum Autoscooter. Beispiel im Urlaub in Frankreich an der Côte d'Azur oder so, da gibt es ja schon seit ewig dann diese E-Roller und Elektrofahrräder, wo man da mieten konnte, um ein bisschen am Strand rumzufahren.
Ja, jetzt gibt's die Dinger ja überall. Kommen wir aber gleich noch drauf. Ein Projekt, das mich besonders stolz gemacht hat in meinem Beruf.
Also das ist tatsächlich die globale Aufstellung vom Segment Automotive. Also wir waren schon immer irgendwo global agierend, aber 2024 im März haben wir uns dann wirklich so aufgestellt, dass wir Teammitglieder in den Märkten hatten, wo auch wirklich dann viel von der Zerspannung passiert. Und das war nochmal ein großes Projekt, um wirklich dann sich global aufzustellen. Und dann seitdem sind wir in 3 Kontinente aktiv, 5 verschiedene Länder und das ist schon... Wow. Glaube ich, ganz cool.
Das ist ordentlich. Wenn ich an die Zukunft der Fertigung denke, dann sehe ich, ja gut, Zukunft ist ein großes Wort, ne? So 10 Jahre?
Okay, also ich will einfach ganz viele Spänekübel sehen, voll mit Spänen, die von Best-in-Class-Solutions von Ceratizid bearbeitet wurden.
Da bin ich mir sicher, dass ihr das erreichen werdet. Ich drücke euch da ganz fest die Daumen. Das Werkzeug, das für mich ein echter Game-Changer war, ist...
Also genau mit dem Elektromotorgehäuse, damals war wirklich der Hype 2019, dass man das dann 3D gedruckt machen muss, zwecks Gewicht und so weiter. Und da haben wir wirklich ein ganz tolles Werkzeug gemacht. Das sah futuristisch aus, so ein bisschen wie ein Star Trek Raumschiff und hat abartig viel Geld gekostet. Jeder hat es gemacht, jeder Werkzeughersteller. Und am Ende war ganz klar, die Kunden waren super interessiert, aber keiner wollte es bezahlen. Mhm. Und somit waren die Lösungen dann am Ende doch wieder bezahlbare, konventionelle Lösungen, meistens mit etwas 3D-Druck dabei.
Steht das denn jetzt im Ceratizid-Museum?
Ja, natürlich.
Ja? Okay. Ein Moment in meiner Karriere, der mich wirklich stark geprägt hat, war?
Also das war so, 2018, da hatten wir ein wirkliches Großprojekt. Also da ging es über 1 Million Euro, war das Projekt wert. Und wir sind da ganz schwer in Verzug gekommen. Und damals war ich noch für die Produktionsplanung zuständig, also in der Produktion. Und dann wurden wir zum Kunde geladen. Ich sag mal so, ich habe das Feuer meines Lebens bekommen. Und das hat mich ganz stark geprägt, weil was danach entstand, war dann wirklich, also der Performance-Modus, haben dann wirklich alle Hebel in Bewegung gesetzt und ganz toll im Team gearbeitet, dass, sagen wir mal, der Verzug so gering wie möglich noch gehalten werden. Mhm. Und der Kunde war dann letztendlich fast schon zufrieden, wenn es termingerecht gepasst hätte.
Hast du
einfach die Reaktion gesehen hat.
Hast du in dem Augenblick gedacht, vielleicht sollte ich mal was ganz anderes machen? Oder vielleicht auch direkt mal die Frage, wenn du einen Tag lang was völlig anderes machen dürftest, was wäre es gewesen? Was wäre die zweite Jobwahl gewesen?
Also zu dem Zeitpunkt war schon klar, dass ich auf die Vertriebsseite wechsle. Also das war schon passiert. Aber wenn ich was ganz anderes machen könnte, dann wäre es tatsächlich Kindergärtner oder heute Erzieher. Weil ich finde es einfach ganz toll. Das ist eine ganz verantwortungsvolle Aufgabe. Wichtig, ja, pädagogisch absolut wertvoll und das Lächeln und Strahlen der Kinder, das gibt so viel.
Bin ich absolut bei dir. Meine Tochter ist auch gerade im Kindergarten und ich frage mich tatsächlich immer, wie die Erzieherinnen und Erzieher das überhaupt handeln. Also mit was für einer Gelassenheit teilweise auch. Aber ich glaube, das ist ein sehr fordernder Job.
Absolut.
Tagtäglich.
Ja.
Du würdest dich aber ob des Preises des Lächelns und der guten Sache dahin geben? Und sagen, okay, dann jetzt hier 45 Stunden, 25 Kinder und es passieren halt immer Dinge.
Ja, 1-2 Wochen lang.
Aber
dann wäre auch gut.
Bei uns in der Kita sind einige schon seit 30 Jahren. Aber sie sind auch ganz unterschiedlich. Einigen sieht man das an, dass das natürlich auch zehrt. Und andere sind total glücklich. Und ich finde das auch großartig. An der Stelle vielleicht auch nochmal der Aufruf. Ich finde auch solche Berufe könnten noch einen Tick besser bezahlt werden, weil die so unglaublich wichtig sind. Und dass das nicht funktioniert, ist mir bis heute ein großes Rätsel.
Absolut, da bin ich voll bei dir.
Ein persönlicher Traum, den ich mir vielleicht noch erfüllen möchte, außer jetzt Kindergarten oder vielleicht einen ganzen Kindergarten?
Nee, das muss nicht unbedingt sein. Bin mit meinen 2 Kindern aktuell gut bedient. Ein Traum von der Familie wäre so ein Wohnwagen, Camper, dass wir dann wirklich so flexible Touren gestalten können. Und wir mögen einfach Camping, die Freiheit und so weiter und machen das jetzt derzeit auch immer im Urlaub, aber wirklich einen eigenen Wohnwagen irgendwann zu besitzen, da ganz flexibel zu sein.
Die alles entscheidende Frage, wie wird denn der Wohnwagen gezogen? Elektrisch oder mit dem Verbrenner?
Stand heute mit dem Verbrenner.
So, wir kommen zur nächsten Frage. Das Beste an meiner Arbeit ist für mich?
Also die Menschen und die Vielseitigkeit dabei durch meine Position als Business Segment Manager, das ist einmal global. Die ganze verschiedene Länder, wo verschieden ticken, dann die verschiedene Funktionen. Vertriebler ticken anders wie die Kunden, wie das Marketing und so weiter. Und da kommt so viel zusammen und das finde ich ganz toll. Und am Ende ist immer wichtig, wenn man zusammen, gemeinsam an einem Strang zieht, dann passiert was Tolles.
Ach, ist doch ein schönes Schlusswort für die erste Rubrik. Und dann gehen wir doch direkt mal ins Thema rein. Wir haben es schon angeteased, Elektromobilität ist natürlich aktuell seit einigen Jahren in aller Munde, wird sehr kontrovers auch diskutiert, hat aber auch die Automobilbranche irgendwie in den letzten Jahren wirklich nachhaltig verändert. Was sind da die größten Veränderungen gewesen jetzt gerade auch in Bezug auf deine Branche?
Also ich würde sagen, die Automobilbranche ist sowieso die letzten Jahre im größten, zumindest mir bekannten Wandel. Ja, und ich bin mittlerweile auch 40, also es ist einfach so viel passiert, ja. Das ganze Thema Elektromobilität, das ist einmal ein technologischer Wandel. Vor allem, sage ich mal, im Bereich Antriebsstrang hat sich viel verändert, vom klassischen Verbrennungsmotor mit Getriebe hin wirklich jetzt zum Elektromotor, wo das Einganggetriebe inkludiert ist, die Leistungselektronik mit ganz neuen Anforderungen und natürlich das große Thema Batterie. Und das Ganze bringt ja mit sich, dass sich die Architektur vom Automobil völlig verändert. Dadurch kommen natürlich ganz neue Bauteile, die entwickelt werden müssen, die Plattformen, dann Fertigungstechnologien und Prozesse. Also das betrifft ja die ganze Kette. Und das ist schon eine große Herausforderung, sage ich mal. Und was dazu halt dann noch erschwerend hinzukommt, ist einfach, dass sich die Rahmenbedingungen in den letzten Jahren eben auch massiv verschlechtert haben.
Was sind die Rahmenbedingungen?
Rahmenbedingungen sind für mich jetzt das ganze Thema mit den diversen Krisen, wo die letzten Jahre parallel dazu waren. Also angefangen mit dem Dieselskandal. Ja, dann ging es weiter mit Corona. Dann kam durch die Abhängigkeiten die Chip-Krise dazu. Krieg, Handelskrieg und so weiter und so fort. Man könnte komplett weitermachen. Und ja, letztendlich muss die Automobilbranche jetzt doch auch den Wandel gestehen, dass die Technologieführerschaft jetzt eben mehr aus Asien, speziell China, kommt und die ja vielleicht nicht nur ein, sondern zwei Schritte voraus sind, was die Technologie betrifft und eben auch das Thema Produktion und Kostenfaktor.
Vielleicht auch 10 Schritte voraus. Ich habe, glaube ich, einen Beitrag gesehen über BYD und deren Produktionsstätte, die ist so groß wie Los Angeles. Da gibt es einen Drohnenflug, wenn man sich das anguckt, ist unglaublich. Woran glaubst du, hat das gelegen, dass wir da so ein bisschen, das dürfen wir so sagen, vielleicht so den Zahn der Zeit nicht erkannt haben, dass das alles so schnell ging und jetzt, würde ich sagen, geht die Schere immer weiter auseinander, wie du es gerade schon gesagt hast. Asien ist einen guten Step voran. Wir wundern uns, oh, komisch, die Fahrzeuge haben eine ähnlich gute Qualität und kosten ein Drittel. Wie kommen wir denn da wieder raus?
Gut, es ist wichtig, dass wir wieder zur alten Stärke zurückkehren, vor allem im Bereich Innovationskraft. Wir müssen wieder offen sein, hungrig vor allem. Weil wenn man an der Pole Position ist, passiert halt oft eins, man ruht sich aus und merkt gar nicht, dass die anderen den Hunger eben haben und wirklich intensiv daran arbeiten, mit höheren Aufwände, mit mehr Leidenschaft. Und dann irgendwann kommt das Thema.
Ja.
Oh, man ist überholt.
Überraschung.
Genau. Und dann ist halt schon zu spät, um zu sagen, so, jetzt schalte ich mal einen zweiten Gang. Mhm. Und das müssen wir unbedingt wieder machen.
Ja. Gab es so einen wirklichen Punkt, wo du gesagt hast, ah, jetzt wird mir klar, hier verändert sich gerade alles?
Also wenn wir bei dem Thema Elektromobilität bleiben, war es für mich wirklich, das müsste ungefähr 2021 gewesen sein, wo VW einmal wirklich offiziell dann gesagt hat, die Zukunft ist elektrisch, also wir gehen den Weg und da war es noch irgendwie bis 2030 wollen sie 50% der Verkäufe und bis 2040 ja, den Großteil der Verkäufe dann elektrifiziert haben.
Okay, ja, da ist das an allen irgendwie klar geworden, dass das wahrscheinlich in die Richtung gehen wird. Zwischenzeitlich kommen ja dann auch immer wieder andere Konzepte auf den Markt, auch wieder Verbrenner mit Wasserstoff und so weiter und so fort. Siehst du die Zukunft elektrisch?
Also ich würde die Zukunft ganz gerne technologieoffen sehen, weil jede Antriebsart oder Technologie hat seine Vor- und Nachteile, je nach Verwendungszweck oder auch Kundenpräferenz. Und das würde mich wirklich sehr freuen. Die Zeichen stehen eigentlich ganz gut, dass wirklich der Kunde und die Technologie entscheiden kann.
Ja, aber einen Aspekt müssen wir mit reingeben, gerade bei der Elektromobilität. Nachhaltigkeit ist natürlich der Schlüssel zur Mobilität, ganz logisch. Aber wie realistisch ist das auch angesichts von Rohstoffknappheit? Was machen wir am Ende mit den Batterien, wenn die nicht mehr zu verwenden sind? Infrastrukturprobleme und so weiter und so fort.
Also ich denke, da wird es für alles Lösungen geben. Ganz witzig ist eigentlich, dass der Verbrenner ja auch irgendwann mal an dieser Stelle stand.
Wie lange ist das eigentlich her, Verbrenner?
Der Karl Friedrich Benz hat 1886
sein Patent. Das liest du doch ab, Salver. Oder hast du das im Kopf?
Natürlich habe ich es im Kopf, weil ich es gelesen habe. Aber ja, das Datum habe ich mir natürlich festgesetzt.
Ja.
Genau, hat sein Patent für den Motorwagen. Das war so eine dreirädrige Kutsche sozusagen. Mhm. Und die glitzegleiche Themen waren, das hat sich ja irgendwann dann 1900 irgendwann erst durchgesetzt. Warum? Wegen Infrastruktur. es gab halt damals keine Tankstellen.
War das noch gar nicht so überzeugend, dass man die Pferdekutsche jetzt plötzlich gegen einen Motorwagen tauscht? Wahrscheinlich gegen ähnlich viel Widerstand gestoßen, weil, da ist ja wieder der Klassiker, haben wir schon immer so gemacht.
Genau, und alle haben einen Pferdestall und sind organisiert, die Pferde rauszuholen. Das hat ja alles super funktioniert und ja, dann kommt irgend so ein neuartiges Modell auf den Markt. Erstmal auch natürlich sehr teuer. Weil, was wir in der Elektromobilität ja genau das gleiche Problem hatten. Ja, teurer wie die alte Technologie erstmal. Mhm. Dann auch natürlich noch das Thema. Ja, was ich mit Ersatzteile. Ich glaube, vor dem Thema stehen wir heute auch. Vor allem, wenn die Batterie mal einen Defekt hat. Und dann waren es natürlich auch so Themen wie, die ersten Motorwagen hatten halt eine sehr geringe Reichweite.
Ja.
Kennen wir ja von heute auch, oder?
Ja, na klar. Ja. Obwohl ich sagen muss, ich darf mich jetzt mal outen, ich bin auch vor 2 Jahren zur Elektromobilität mit unserem Zweitwagen gegangen. Ich finde, Reichweite ist absolut gar kein Argument. Das dachte ich immer. Man hat immer gedacht, oh, das Auto fährt nur 300 Kilometer weit. Tatsächlich ist das so im Alltag. 300 Kilometer, kurze Strecken zur Arbeit, meine Frau und so weiter und so fort. Alle 14 Tage ist das Auto an der Wallbox. Die Leute denken immer, ha, da komme ich nicht mit nach München. Wenn ich Vertriebler bin und den ganzen Tag in Deutschland unterwegs, ist das nicht ganz so einfach. Mittlerweile geht das ja schon mit den Superchargern. Aber so im Alltag, im Stadtbereich, finde ich gerade die Reichweiten gar nicht so ein großes Thema.
Deswegen sage ich ja Technologieoffenheit, weil jede Antriebsart hat seine Vorteile. Und wenn ich im Stadtverkehr unterwegs bin, ja, absolut elektrisch, klar.
Super. Ich darf jetzt auch mal eine Lanze für brechen. Ich glaube, da haben wir schon mal drüber gesprochen. Auch Fahrkomfort ist nicht zu vergleichen. Also ich habe noch einen großen Diesel. Also nach der elektrifizierten Fahrt in meinen Diesel, da denke ich, was habe ich jahrelang gemacht? Dieses große Gefährt, was da so vor sich hin knattert. Und dann sitzt man in so einem Auto, was total ruhig ist. Beschleunigung müssen wir gar nicht drüber sprechen. Hat so ein bisschen Go-Kart-Feeling. Ich lieb's.
Ja?
Ja, ich finde super. Also ich bin jetzt auch kein Petrolhead. Also ich bin jetzt niemand, der sagt, boah, ich brauche einen V8 und so. Das kann ich auch alles verstehen, wenn man Fan dieser Kultur ist. Aber wenn es um das Eigentliche von A nach B kommen ist, finde ich elektrisch fahren großartig.
Ja, die Technologie ist ja auch mittlerweile, da hat sich so viel gemacht. Und da gebe ich dir recht. Also der Fahrkomfort
ist schon großartig.
Sehr hoch, ja.
Ja, es ist entspannter, sagen wir es mal so. Ich, wenn ich mich entscheide und beide Autos sind da, nehme ich immer den kleinen und fahre mit dem elektrischen Auto irgendwo hin. Aber darüber haben wir gar nicht gesprochen. Dann kam plötzlich der Karl Friedrich Benz, knatterte durch die Dörfer und sagte, hey, das ist der heiße Scheiß, das machen wir jetzt in der Zukunft. Was haben die Menschen damals gesagt? Genau das Gleiche, was, weiß ich nicht, vor 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahren die Leute gesagt haben, als wir mit elektrischen Motoren um die Ecke kamen.
Sehr ähnlich zumindest.
Wahrscheinlich. Ja. Und glaubst du denn, dass sich das so rauswächst? Dass wir das dann irgendwann verstanden haben und dann alle sagen, ja komm, elektrisch, das ist es.
Die Offenheit wird ja immer höher. Mhm. Und natürlich gibt's noch hier und da ja Akzeptanzthemen und vielleicht sind manche Leute noch vorsichtig, weil einfach, okay, die Anschaffungskosten sind noch etwas höher, aber da geht's ja komplett in die richtige Richtung. Also da hat sich auch mittlerweile schon viel getan. Und ich glaube auch das Thema, wie du es schon angesprochen hast mit Laden und Reichweite, ja, das wird auch immer mehr relativiert und mit der Entwicklung von den Feststoffbatterien, da soll es ja jetzt mal 2027 soweit sein, dass die Autos dann damit auf den Markt kommen, da werden ja jetzt Reichweiten bis 1000 Kilometer anpriesen, da sind wir ja beim Diesel schon wieder.
Hundertprozentig. Jetzt hast du gerade gesagt, Nachfrage nach E-Fahrzeugen in Deutschland hat sich zwar so ein bisschen erhöht, ist aber immer noch total schwankend. Ich kenne das selber. Werden die Fahrzeuge mittlerweile wieder vom Staat irgendwie subventioniert? Immer noch nicht. Am Anfang war das so, ne? Dann gab es einen Zuschuss. Mittlerweile plant man wieder in die Richtung. Hattest du das Gefühl in der Zwischenzeit, dass man sich auch wieder unsicher war, ob das vielleicht das Richtige ist und gerade auch mit diesen wirtschaftlichen Konsequenzen, die das Ganze hatte für unsere Automobilindustrie?
Also ich glaube, das Thema Unsicherheit und schwankende Entscheidungsfindung, da sind wir generell ausgesetzt. Also um jetzt auch nicht zu politisch zu werden.
Doch, lass uns bitte politisch werden. Das interessiert mich brennend.
Wirklich?
Ja, hundertprozentig. Okay. Ja gut, also ich meine, das ist natürlich ein Faktor. Wenn ich mir ein Fahrzeug anschaffe, kriege ich da einen Zuschuss oder nicht? Das ist ja ein Kaufanreiz.
Absolut.
Da kann ich, mache ich eine Rechnung auf und dann sehe ich, okay, das Fahrzeug kostet 20% mehr als der Verbrenner. Ich kriege aber genau den Wert vielleicht noch als Zuschuss, kann ich mir überlegen. Was kostet mich die Wallbox? Habe ich vielleicht von meinem Stromanbieter lokal noch irgendwelchen Support? Und so weiter und so fort. Ich finde, das spielt da alles mit rein. Und eins ist klar, man guckt immer aufs Geld. Und wenn ich, sage ich mal, qualitativ hochwertiges Fahrzeug bekomme, was 15.000 Euro weniger kostet, aber an der Tanke getankt wird, nehme ich das natürlich. Ich glaube, so, es funktioniert nur über den Anreiz. Über die Logik Fahrkomfort, glaube ich, kannst du das Ding kaum spielen.
Gut, deswegen werden jetzt auch wieder Anreize geschaffen. Also da gibt es ja Pläne dazu und das ist natürlich ein adäquates Mittel, um dem Ganzen Geschwindigkeit zu verleihen.
Ja, aber das Ganze hat natürlich auch negative Auswirkungen. Ein Kollege von mir hat eine Werkstatt, der sagt, an den Autos kann ich nichts mehr reparieren. Ich kann nur noch Reifen wechseln. Dachte, eigentlich kann ich den Laden zumachen. Früher war mein größtes Glück im Cockpit ganz viele leuchtende, bunte Lampen. Wenn die Leute zu mir kamen und gesagt haben, hier, das leuchtet da. Sagte, ja, lassen Sie mal hier. Ne? So. Und da gab es viel zu reparieren. Ne? Alles in Öl gelagert und so weiter und so fort. Das ist ja auch was sich direkt auf euch ausgewirkt hat. Ne? Das heißt, Antriebskette, da fehlen einige Bauteile, die eigentlich sonst fröhlich zersparnt wurden mit euren Werkzeugen.
Ja, das ist natürlich für die Zerspanungsbranche. Der Markt im Automobilbereich schrumpft natürlich dadurch. Ja. Am liebsten sind mir ja die Hybride, weil die haben ja noch beides. Also da kommt dann auch nochmal ein Paket drauf.
Ist das noch ein großes Thema, Hybrid?
Ja.
Ja, ne, mein Nachbar hat gerade ein Auto gekauft, war ganz happy, ich habe mir ein Hybridfahrzeug gekauft. Denke ich, also warum denn beides?
Der Hybrid ist ganz typisch, das ist der Übergang, oder?
Findest du? Den Fisch Prius gibt es seit 20 Jahren.
Okay, aber für die meisten ist das so in die Elektromobilität so der Übergang. Sagen, das ist ein Teil elektrisch, aber ich habe auch noch meinen bewährten Verbrenner.
Der Podcast wird unglaublich lang, weil ich glaube ich auch viel Meinung zu dem Thema habe. Aber ich finde zum Beispiel, dass ich ganz viele Leute schimpfen höre, die sagen, jetzt habe ich ein Hybrid, das Auto fährt ja nur bis 30 elektrisch und dann schaltet das irgendwie um und dann bin ich wieder im Verbrenner unterwegs und ich habe nur eine Reichweite elektrisch von 40 Kilometern. Was soll das? Die Karre zieht nicht. Sowas hört man. Und da frage ich mich immer so, Hybrid, ist das Richtige oder fahren wir einfach direkt elektrisch oder anders?
Oder mit Wasserstoff.
Oder mit, ich glaube, Busse fahren bei uns mit Wasserstoff.
Ja.
Ist so, ne?
In Stuttgart, ja, zum Beispiel.
Ja.
Ich weiß gar nicht, wie viele Jahre schon, ja.
Ist das jetzt bei den PKWs schon ein Thema? Also da bin ich jetzt nicht so informiert. Fahren PKWs schon mit Wasserstoff mittlerweile?
Also es gibt natürlich Modelle und in der Zukunft gibt es auch sehr wichtige OEMs auf der Welt, die Antriebsvariante auch fokussieren. Ja.
Besser für die Zerspannung wieder, oder? Weil wir dann wieder den Verbrenner haben.
Da wird dann auch wieder mehr zerspannt.
Ja. Hab eine Schlagzeile gesehen, BMW geht weg von der Elektromobilität, wir gehen in Richtung Wasserstoffverbrenner.
Ja gut, die machen auch ihren Mix, ja.
Oder? Jetzt gibt es ja auch Stimmen, die sagen, Elektromobilität ist nur eine Übergangstechnologie. Siehst du das auch so oder siehst du da noch andere Alternativen jetzt außer Wasserstoff oder kommt noch jemand so mit so einer iPhone-Idee um die Ecke und sagt, nee Leute, wir brauchen eigentlich gar nichts, drückst nur auf diesen Knopf und dann geht die Fahrt auch schon los.
Also ich denke, dass es definitiv keine Übergangstechnologie ist, also es ist einfach zentraler Bestandteil vom Wandel in der Automobilbranche, hat sich auch schon sehr stark implementiert und die Technologie wird immer besser. Ich hoffe einfach immer noch, dass sich die Technologieoffenheit durchsetzt und was ich immer nur ganz spannend finde, ob irgendjemand es dann doch noch schafft, den Wassermotor auszubringen.
Ein Wassermotor?
Was genau, ist denn der eben mit Wasser betrieben ist.
Einfach mit Leitungswasser?
Ja, genau.
Wie soll das?
Ganz normales, destilliertes Wasser.
Das funktioniert?
Also, ich bin da in der Entwicklung leider nicht mit dabei.
Wäre ein schöner Gedanke, wenn das funktionieren könnte.
Und wäre natürlich nachhaltig. Vom Feinsten.
Okay, jetzt kommen wir mal wieder aus diesem Politischen so ein bisschen raus. Lass uns nochmal in die Fertigung blicken. Jetzt fehlen einige Bauteile, die ihr normalerweise sonst erspart habt bei der Elektromobilität. Gab es denn dann auch bei den Elektrofahrzeugen neue Herausforderungen für euch, was die Bauteile betrifft, die dann neu waren?
Ja, natürlich. Also die Herausforderungen generell sind auch anders gelagert. Also ist beim Verbrenner noch die hohe Anzahl an mechanischen Teilen. Da geht die Komplexität bei der Elektromobilität oder beim elektrifizierten Antriebsstrang wirklich dann auch in Richtung Leistungselektronik und viel mehr auch in Zusammenhang mit Software. Und natürlich durch die Batterie kommen auch viel mehr chemische Themen dann mit hinzu. Und ich denke, das sind so die größten Herausforderungen. Also was ich so gesehen habe, ist wirklich, wo die Automobilindustrie am meisten investieren musste und lernen, sind eben diese Montagelinien dann speziell für den Elektromotor und dann auch die Batteriezellenfertigung.
Ist das Elektrofahrzeug nicht eigentlich jetzt mittlerweile viel mehr Software als Hardware?
Also die Software nimmt definitiv mit Steuerung etc. einen deutlich höheren Stellenwert ein und die zukünftigen Plattformen, also sind ja auch softwarebasiert gelagert und integrieren noch viel umfänglicher dann die Software.
Wie sieht es denn mit euren OEMs aus? Haben die jetzt mittlerweile an ihre Werkzeugpartner ganz andere Anforderungen wie noch vor 5 Jahren? Oder spielt das eigentlich gar keine Rolle? Wie kommen die auf euch zu?
Also die OEMs oder auch alle in der Lieferkette, würde ich sagen. Die Anforderungen haben sich natürlich schon etwas verlagert. Also ich sage immer, unsere Kunden wollen einen Partner, der ein vollumfängliches Bearbeitungslösungen darstellen kann und nicht nur Werkzeuge. Also da geht es auch noch viel mehr um das Thema Project Engineering. Also wirklich von Anfang beim Projekt mit dabei zu sein, die Ideen mit einfließen lassen, gemeinsam mit dem Kunde zu schauen, wie kann man diese Bauteile kostengünstig wie möglich, also wenn wir dann Kosten pro Bauteil betrachten, so prozesssicher wie möglich herstellen und den Prozess natürlich auch effektiv wie möglich gestalten. Weil letztendlich sind die Werkzeugkosten immer noch ein kleiner Anteil des Prozesses. Also wir sprechen da von 2-3% von den Prozesskosten. Mhm. Und deswegen wird vom Werkzeughersteller natürlich auch immer mehr mitverlangt, im Prozess mitzudenken.
Das heißt also, der ganzheitliche Ansatz, das genau. Ist die Richtung, die ihr geht. Wie begegnet Ceratizid genau diesen Anforderungen? Was macht ihr dann in der Praxis? Also Project Engineering ist schon mal ein Stichwort gewesen. Da packen wir zu dem Thema auch gerne nochmal einen Link in die Shownotes. Ich glaube, das Thema haben wir schon mal in der Form besprochen. Aber du kannst es ja gerne nochmal erläutern.
Also beim Project Engineering sind wir einfach von Beginn, wenn das Ganze entsteht, also noch gar nicht mit fertigen Zeichnungen zum Beispiel mit dabei, machen uns gemeinsam mit dem Kunde, auch Maschinenhersteller, Gedanken dazu. Und dann wächst es. Ja. Und es wird dann immer konkreter und die Lösung wird immer konkreter. Und wichtig ist, dass wir das ganze Thema dann auch begleiten, von Beginn bis zur Implementierung und dann auch noch darüber hinaus. Also immer wenn was anfängt in Serie zu laufen, geht es dann um Optimierungsprojekte, die wir dann wieder begleiten, um dann an den Kosten noch was zu optimieren oder die Prozesssicherheit zu verbessern. Und da sind wir auch vollumfänglich dabei. Wir haben auch das Thema Prozessüberwachung mit unserem Toolscope, was wir damit ableiten können, was wieder die Prozesssicherheit erhöht und auch die Dokumentation in der Fertigung sicherstellt mit Protokolle, Daten, Wiederverbesserungen möglich macht. Und so arbeiten wir dann auch mit unseren Kunden.
In dem Kontext habe ich gehört, gibt es auch den Circle of Innovation. Kannst du das vielleicht nochmal ein bisschen erläutern? Was versteht ihr darunter?
Ja, absolut. Also das Circle of Innovation, das ist wie Ceratizid agiert. Ja? Was macht Ceratizid stark? Also unsere Kernkompetenz liegt in der Forschung und Entwicklung. Und wir haben halt den größten Vorteil, dass wir die Entwicklung von Werkzeuge, wenn es um Hartmetallwerkzeuge geht, vollumfänglich im Haus haben. Also wir entwickeln die Substrate, die Beschichtung inklusive der Technologie. Da sind wir im Haus vollumfänglich ausgestattet und das machen wir so seit ewig. Ja. Mhm. Und es gibt einen großen Vorteil, ja, wenn man den kompletten Schneidstoff eben in der eigenen Entwicklung hat, dann kombiniert mit der Schneidkante, also die Geometrie, Schneidkantenzurichtung, was dann nachher für das fertige Werkzeug wichtig ist und die Nähe dann zu unserem globalen Produktionswerken mit einheitlichen Fertigungsstandards auf der ganzen Welt, wirklich die gleichen Prozesse, die gleichen Standards. So kann die Entwicklung dann die neuen Produkte direkt implementieren, in eigener Hand, stets mit dem Fokus auf Qualität, Kosten und auch Lieferzeit.
Genau. Und dann gibt's da die Überschrift Best-in-Class Solutions. Das steht dann da drüber. Kannst du das mal ganz kurz erklären, was das genau bedeutet? Weil genau. Das lese ich immer wieder. Ceratizid, ja. Best-in-Class Solutions.
Genau. Da ist ganz wichtig, dass wir den Zirkel auch noch schließen. Also mit den entwickelten Werkzeugen gehen wir dann natürlich zum Kunden und bringen die an ihre Leistungsgrenzen. Da ist es ganz wichtig, mit unseren Spezialisten, wie Bauteilspezialisten, Anwendungsspezialisten, Projektspezialisten, zusammen mit dem Kunde die bestmögliche Lösung zu finden und wirklich diese am Markt zu prüfen. Das heißt, eine Best-in-Class-Solution ist für uns wirklich, sie muss erfolgreich in mehreren Produktionen auf der Welt laufen, dort absolute Standards setzen, Zuverlässigkeit, Präzision, Leistungsfähigkeit, Prozesssicherheit und permanente Optimierung durch unser tiefes Fachwissen beweisen, damit wir dann sagen, das ist eine Best-in-Class-Solution.
Salva, dann lass uns noch mal ein bisschen in die Praxis gehen. Du hast gerade die Menschen angesprochen, die sind natürlich wichtig, gerade auch eure Bauteilspezialisten. Wie sieht das bei dir aus? Bist du dann auch immer direkt mit vor Ort? Hast du da einen guten Einblick in das Thema?
Ja, natürlich. Also ich bin auch sehr oft bei den Kunden mit dabei. Ich möchte noch einmal was zu den Menschen dazu sagen. Ich denke, das Allerwichtigste für einen Kunde ist der Mensch, der ihnen gegenübersteht. Da muss eine Vertrauensbasis, eine Verbindlichkeit da sein, ein tiefes Know-how, was der Kunde macht, weil nur dann kann ein gutes Teamwork mit dem Kunde zusammen passieren. Und das sind eben unsere Bauteilspezialisten, Projektspezialisten, Anwendungsspezialisten. Wir formen da immer die richtigen Teams für genau den Fall, den der Kunde hat, dass wir die bestmögliche Expertise darstellen können. Und ganz wichtig, die Leute hören den Kunden wirklich erstmal zu, weil das ist das Allerwichtigste. Welche Erwartungen hat der Kunde? Was braucht der Kunde? Und dann starten sie voller Leidenschaft und Engagement durch und nutzen unsere Best-in-Class-Solutions und entwickeln diese natürlich auch permanent weiter, um dann diese Zielsetzungen zu erfüllen. Und ja, ich könnte da jetzt natürlich ausführen von meiner Sicht, aber vielleicht holen wir doch den Bauteilspezialist Philipp Karteininger dazu.
Ist er im Haus?
Ja, der ist heute sogar im Haus ausnahmsweise. Und er könnte dann aus wirklich vorderster Front nochmal berichten.
Norbert, sollen wir eine kleine Pause machen? Würde mich interessieren, dann holen wir einen Philipp dazu.
Ja, können wir machen. Wir können ja auch gerne noch einen Kaffee trinken.
Okay.
In der Zwischenzeit.
Okay, wir trinken kurz einen Kaffee, sind gleich wieder da und gucken mal, ob wir einen Philipp finden. Bis gleich. Ja, hallo Philipp, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Wobei haben wir dich gestört?
Ja, servus Harris. Ja, ihr habt mich bei einer Projektausarbeitung für einen Kunden gestört. Bin jetzt ein bisschen überrascht worden. Ganz cool, mal im Podcast dabei zu sein, das ganze Setup zu sehen.
Ja, aber der Norbert, dem kann man dann auch nicht Nein sagen, wenn er...
Absolut nicht, vor allem wenn er einen da rausreißt und sagt, wir brauchen dich kurz. Der Chef sitzt da, ist ganz interessant, ja.
Okay, für alle, die dich jetzt noch nicht kennen, Philipp, stell dich doch mal ganz kurz vor. Was machst du bei Ceratizid? Was sind deine Hauptaufgaben?
Also ich bin Philipp Karteininger, bin 30 Jahre jung, bin jetzt seit 2 Jahren im Segment Automotive knapp und bin als Bauteilspezialist mitverantwortlich für die Aktivitäten im Segment E-Mobility.
Jetzt haben wir gerade eben mit Salvatore über die Menschen gesprochen und gerade auch ganz tief in die Praxis mal geblickt. Und da hat er uns gesagt, na, da holen wir doch mal den Philipp dazu. Der hat da wirklich einen globalen Blick drauf. Erklär uns doch mal, was sind deine typischen Aufgaben direkt beim Kunden? Wie sieht so ein ganz typischer Arbeitsalltag bei dir aus?
Ja klar, also mein Arbeitsalltag besteht eigentlich aus ca. 70% Dienstreisen global, sehr viel Business Development beim Kunde, dann natürlich auch die technische kommerzielle Ausarbeitung, Unterstützung der Projektspezialisten für die Technical Sales Engineers vor Ort in den regionalen Verkaufsorganisationen, sehr viel Kundenbeziehungspflege, also Customer Relationship. Und natürlich auch die Weiterentwicklung unserer Werkzeugportfolios.
Was würdest du sagen, was für einen Anteil nimmt diese persönliche Komponente im Vergleich jetzt zum eigentlichen Werkzeug? Wie wichtig ist dieser komplett holistische Ansatz, dass ihr wirklich das Ganzheitliche abbildet? Ist das ein USP von Ceratizid?
Absolut. Also wir betrachten die Kunden global. Wir versuchen globale Hierarchien bei den Kunden mit aufzubauen, globale Netzwerktermine innerhalb unserer Kunden auch abzuhalten, um unsere Lösungen von der einen Produktionsstätte in die andere zu spiegeln. Und natürlich ist die Kundenbeziehung, würde ich sagen, 70-80%, um wirklich Vertrauen aufzubauen, Verbindlichkeit, um dann auch als Partner wahrgenommen zu werden, um in der Zukunft gemeinsam die Projekte voranzutreiben.
Okay, also die persönliche Komponente, die würdest du so hoch einschätzen. Viele sagen ja, okay, das Persönliche, jetzt sind wir mit künstlicher Intelligenz unterwegs und so. Ist das eine Komponente, die wegzudenken ist, dieser menschliche Kontakt? Bei den Messen haben wir es ja gemerkt. Alle haben gesagt, oh, wir sind endlich wieder froh, uns zu treffen. Diese digitalen Zoom-Konferenzen, das war es nicht.
Absolut. Also natürlich, um jetzt auf künstliche Intelligenz einzugehen, kurz, arbeiten wir sehr stark damit, um uns einfach der Arbeitsalltag etwas zu erleichtern. Jedoch werden die persönlichen Beziehungen und auch die Dienstreisen und Besuche bei den Kunden niemals ausbleiben. Genau das macht die Verbindlichkeit, das Alignment zwischen Kunde und Werkzeuglieferern.
Genau. Und dann habt ihr euch ja selber den Titel Best in Class gegeben. Bei welchen Komponenten seid ihr Best in Class und warum? Ist das eigentlich eine Wortschöpfung von euch?
Das ist eine Wortschöpfung von unserem Sales Director, von Ramiro Bengocea, der die Sales-Strategie eigentlich sehr stark darauf ausgerichtet hat, In der E-Mobility konzentrieren wir uns auf die kraftübertragenden Komponenten, zum Beispiel die Getriebewellen und Getrieberäder, Einganggetriebe vom Elektro-Powertrain. Einige Applikationen an diese Bauteile können wir dann auch wiederum spiegeln auf andere Drivetrain-Komponenten, um dahin auch in der Zukunft ganzheitliche Werkzeugkonzepte im besten Glas für unsere Kunden anbieten zu können.
Jetzt gibt es ja für die Fertiger an der Stelle sicherlich auch die ein oder anderen Stolpersteine. Die müssen auch wieder einiges dazulernen bei der Bearbeitung dieser Bauteile, Komplexität und Material, gehärtete Stähle bearbeiten, Hartdrehen und so weiter und so fort. Das habe ich mir notiert. Wie schlagen die sich damit? Wie könnt ihr denen da auf die Schiene helfen?
Also ganz klar ist die Komplexität und Vielfalt der Bauteile sehr groß im Powertrain und gerade auch in den geschmiedeten Stahlbauteilen bringen sowohl in der Weichbearbeitung durch die hohen Rotheittoleranzen sehr viele Schwierigkeiten mit sich, aber auch beim Hartdrehen der Stähle haben unsere Kunden einige Herausforderungen, einen wirtschaftlichen und sicheren Prozess darzustellen, da die Wertschöpfung am Ende ist bei der Hartdrehbearbeitung und natürlich die Kosten eines Ausschussteils sehr hoch sind.
Wie löst ihr oder was gibt ihr für einen Rat, wenn es um die Wirtschaftlichkeit geht?
Im Endeffekt muss man jedes Projekt für sich betrachten. Ganz klar muss man schauen, sind wir in der Höchstproduktivität, sind wir in der mittleren, höheren Produktivität, was haben wir für Anlagen, was haben wir für Möglichkeiten, reden wir von vernetzten Anlagen, reden wir von einzustehenden Standalone-Maschinen, da haben wir eigentlich für alles Lösungen zusammen mit den Projektspezialisten ausgearbeitet, wo wir dann natürlich für die einzelnen Kunden mitbringen können, um mal einen Überblick zu geben und dann auf ihr Projekt anzupassen.
Jetzt hast du gerade schon einige der Bearbeitungsschritte genannt. Was genau muss durchgeführt werden und welche speziellen Werkzeuge sind dafür notwendig? Kannst du da mal ein paar nennen von Ceratizid?
Ja, sehr gern. Im Endeffekt wird weichgedreht, gebohrt, verzahnt und danach hat man hart gedreht. Wir haben ein sehr, sehr großes Portfolio und Drehwendeplatten im Standard. Und daraus schöpfen wir mit verschiedenen Spanbrechergeometrien, verschiedene Beschichtungen, verschiedene Substrate. Was wir uns aber auch sehr, sehr stark fokussieren, ist die Bohrbearbeitung der Bauteile. Warum? Wenn man ein Beispiel hernimmt, die Zwischenwelle eines Einganggetriebes vom EV Powertrain, können wir mit Sonderbohrhalter, aber mit Standardwendeplatten sehr viele Bearbeitungen verheiraten, also zusammenfügen. Heißt, wir machen den kompletten Schrubbbearbeitung der Planfläche, der Phase und die Bohrbearbeitung in einem Schuss mit zwei Werkzeugen. Das heißt, der Kunde hat weniger Werkzeugvielfalt und die Bearbeitungszeit geht rapide nach unten. Das ist natürlich der Vorteil von unserem Project Engineering und Designing von unserer Konstruktionsabteilungen, dieses Know-how beim Kunde einfach anzubringen.
Okay, ich könnte mir vorstellen, durch solche Maßnahmen explodieren dann auch die Kosten pro Bauteil nicht so enorm, wie man sich das eigentlich vorstellt, weil das klingt ziemlich aufwendig.
Ja, natürlich. Also man muss das Ganze natürlich schon mal betrachten. Sind wir in welcher Produktivitätsstufe? Wenn ich sage, ich mache 800.000 Wellen für ein Getriebe im Jahr, dann macht es natürlich Sinn, mit Sonderwerkzeugen zum Arbeiten. Jedoch ist da unser sehr großer Vorteil, dass wir mit Standard-Wendeplatten arbeiten, um einfach aus einem großen Portfolio zu schöpfen, um in der Inbetriebnahme bis zum fertig laufenden Prozess einfach aus der vollen Wertschöpfungskette zu schöpfen, um den perfekten Prozess am Ende beim Kunden zu haben.
Okay, jetzt haben wir einiges gelernt. Was würdest du jetzt einem Fertiger empfehlen, der vielleicht noch so Berührungsängste hat, der sagt, ey, das klingt für mich total interessant, aber so den ersten Schritt weiß ich noch nicht, was ich tun soll. Da ihr das ja ganzheitlich abbildet, nehmt ihr die auch vom ersten Schritt mit, die Fertiger?
Absolut. Also wir versuchen auch, die regionalen Anwendungstechniker zu unterstützen, eben mit unserem besten Glasportfolio auch auf Application Approach, wie wir es nennen, zu spiegeln, um unsere Kunden auch langsam an das Thema heranzuführen. Zu sagen, okay, es wird der Prozess mit Standardwerkzeugen gedreht, aber lass uns doch mal einen Sonderbohrer probieren, wo wir einfach mal zwei, drei Bearbeitungen verheiraten, wie ich es gerne nenne, oder kombinieren. Und nach werden die Kunden rangeführt und sehen auch ihre Vorteile. Natürlich ist der Sonderträger im Sinne teurer als der Standardträger, aber es neutralisiert sich sehr schnell. Wir machen auch Return on Invest Rechnungen für unsere Kunden im Project Engineering, um ihnen einfach die Kosten Ersparnisse aufzuzeigen, damit sie sehr schnell sehen, dass es sehr schnell neutralisiert.
Okay. Gibt es da eine schöne Geschichte, wo ein Kunde wirklich mal sehr positiv reagiert hat, euch ein positives Feedback gegeben habt, wo ihr sagt, hey, das hat sich hier wirklich gelohnt?
Also wir hatten es bei einem Kunden in Ungarn, dass der Kunde vor einem großen Problem stand, eigentlich mit den Werkzeugen, die er über sein Turnkey-Projekt bezogen hatte, nicht die gewünschte Prozesszeit und auch nicht die gewünschte Qualität erreichen konnte. Wir haben dann einige Bearbeitungen, wie angesprochen, kombinieren können, haben sowohl die Prozesszeit erreicht und auch die nötige Qualität. Und es war natürlich auf dieser Ebene der Kundenbeziehung zwischen uns und dem Toolmanager und Projektleiter natürlich ein ganz, ganz neues Level, wo natürlich sehr viel Vertrauen damit dann auch einherging und wir jetzt in Zukunft einfach sehr viele Projekte gemeinsam machen.
Dann macht die Arbeit Spaß, oder?
Ja, absolut.
Ja, okay. Philipp, wenn du noch Zeit hast, bleib noch einen kleinen Augenblick bei uns.
Ja.
Danke, dass du dir kurz die Zeit genommen hast. Der Salva ist auch noch da. Salva, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, Blick aus der Praxis von Philipp, können die Kunden jetzt wirklich profitieren in der Zusammenarbeit mit Ceratizid. Der Einstieg ist wahrscheinlich auch niederschwellig, wie ich es gerade verstanden habe. Aber jetzt haben wir ja das Problem der deutschen Automobilindustrie noch nicht so richtig gelöst. Was kann man denn noch tun, um vielleicht den Markt der Elektrofahrzeuge nicht zu verlieren an den asiatischen Markt?
Die deutsche Automobilbranche hat bereits in den letzten Jahren extrem aufgeholt. Man sieht, was für technologische Sprünge einfach passiert sind, auch was mit den Fahrzeugkosten, also sind deutlich erschwinglicher geworden. Und wenn wir wirklich mit diesem Engagement, ich würde sagen, noch einen Tick Speed, einen Tick mehr Mut noch hinzufügen, dann wird es gut. Und wir werden technologisch auch einfach wieder beweisen, Weltspitze zu sein. Also da bin ich ganz fest der Überzeugung. Und Automobilisten, wenn es um ganzheitliche Werkzeuglösungen geht, kommt auf Ceratizid zu, wir sind bereit, setzt euch mit uns in Verbindung und wir arbeiten an eure Kosten per Part und Bearbeitungszeiten gemeinsam so, und an der Prozesssicherheit.
So machen wir es. Wir packen auch gerne da nochmal die entsprechenden Links in unsere Shownotes. Ja, mit Blick auf die Uhr, ein Klassiker, möchte ich vielleicht noch ein, zwei Begriffe in die Runde geben. Auch für den Philipp könnt ihr vielleicht da nochmal kurz einen Take zu nehmen. Individualverkehr, hat sich das bald erledigt? Was denkst du?
Ja, also ich denke, Individualverkehr werden wir immer behalten.
Tatsächlich?
Ja.
Also wir fahren in 30 Jahren noch mit Lenkrad alleine in einem Fahrzeug?
Absolut. Es wird immer die klassische Fortbewegung mit dem mittleren Kfz geben, das man selber steuern wird. Auch aufgrund der Haptik. Die Menschen wollen auch zurück zur Haptik. Man sieht das auch im Innenraum des Autos. Es wurde sehr viel mit großen Displays gearbeitet. Sehr viele, auch deutsche OEM, gehen langsam wieder ein bisschen zurück. Es gibt ein paar Knöpfe mehr. Also ich bin mir sicher und auch für mich persönlich muss es so bleiben.
Und was sagst du dazu, Salva? Fahren wir demnächst autonom oder nicht? Ich habe mal gehört, ganz kurz, habe ein Interview gemacht mit jemandem im Fahrzeug auch tatsächlich und der sagte so, überleg doch mal, was das für ein großartiger Zeitgewinn ist, wenn ich autonom irgendwo hinfahre. Ne? Ich setze mich in die Karre rein, sitze hinten, klappe meinen Laptop auf und kann arbeiten, muss mich nicht um den Verkehr kümmern und wir reduzieren natürlich auch die Unfallquote, bestenfalls.
Also autonomes Fahren, bin ich fest der Überzeugung, dass es immer weiter voranschreitet. Ich meine so halbautonom mit Tempomat und Abstandshalter, Tempoerkennung, Schilderkennung und so weiter. Funktioniert ja schon ganz gut. Manchmal sind die Verkehrsteilnehmer die größte Hürde. Aber ja, da wird ja auch sehr viel investiert. Und da bin ich mir sicher, dass das autonome Fahren in naher Zukunft sogar immer weitergehen.
Blicken wir mal in Richtung Asien. Ich habe eine Doku gesehen über Shenzhen, diese Hightech-City. Da fahren die Taxis schon autonom. Und da war so ein Travel-Pärchen und die haben sich ein Taxi gerufen und sind mit 70 über die Stadtautobahn autonom gefahren. Saßen hinten drin, kein Fahrer und bitte. Und die waren beide, sagen wir mal so achterbahnmäßig überrascht, was da gerade passiert. Ich denke, das ist nicht aufzuhalten. Philipp, was denkst du denn? Flugtaxi, ist das ein Thema demnächst? Heben wir hier ab?
Also ich hoffe es auf jeden Fall für unser Segment Aerospace, Air and Defense, die Kollegen, damit da natürlich auch mehr und mehr zur Spannung da sein wird. Selber kann ich wenig Ausblick dahin geben. Ich vermute, es wird immer weiter entwickelt. Man sieht es auch bei Kunden aus unserem Kundenstamm, die dahingehend entwickeln und auch schon Flugtaxis bauen. Aber wie gesagt, ich denke, der größte Regionalverkehr wird auf den Schienen und auf den Straßen weiterhin stattfinden.
Okay, Abschluss. Salva, was denkst du in 20 Jahren? Wie kommst du nach Kempten? Am besten mit dem Campingwagen, oder?
Das wäre ganz toll, aber da ist nicht zu viel Urlaubsfeeling dabei. Ja, in 20 Jahren. Ich bin da komplett offen und werde es beobachten. Und es wird sich dann schon zeigen, wie weit wir in 20 Jahren sind.
Ich würde hoffen, dass wir alle gemeinsam mit einem funktionierenden Schienennahverkehr hier irgendwie hinkommen könnten. Pünktlich, das würde mich in jedem Fall freuen. Also wir halten fest, Philipp Salva, es wird bestimmt nicht langweilig, oder?
Also von meiner Sicht glaube ich definitiv nicht. Es wird sogar sehr spannend. Und abschließend möchte ich sagen, wir müssen jetzt wirklich alle gemeinsam Gas geben und bremsen nur, wenn nötig.
Okay, das ist ein schönes Schlusswort. Eine Sache darf ich an der Stelle nicht vergessen. Wir haben eine Ceratizid Innovation Playlist. Über die letzten Norbert 4 Jahre, würde ich sagen. 3, 4 Jahre zusammengestellt. Jeder Podcast-Gast, jede Gästin durfte sich etwas wünschen. Jetzt hat der Norbert mir gesagt, die ist voll. Jetzt müssen wir mit einer neuen anfangen, damit wir den Überblick nicht verlieren. Und wie es bei uns so gang und gäbe ist, freue ich mich, von euch auch Songs auf die neue Ceratizid Innovation Playlist 2.0 zu packen. Was würdest du denn gern drauf sehen? Hören vielmehr. Hören.
Also ich würde Wolken von Apache nehmen. Oh. Passt ganz gut. Mhm. Aktuell ist die Automobilindustrie noch etwas wolkig, aber darin geht es auch, durch solche Phasen gestärkt rauszugehen und dann wieder voll aufzuleben.
Okay. Philipp?
Ja, meine Songauswahl hat ein bisschen einen Hintergrund von einem Kundenbesuch, eine Präsentation, so Best in Glass Solutions. Der Song Perfekte Welle von Juli, passend zur Getriebewelle, dachte ich mir, packe ich mit auf die erste Folie. Leider im Besprechungsraum war die Anlage auf Volume Max, es sind allen die Ohren abgefallen. Aber
wieso leider?
Ja, es war ein guter Start, es war recht lustig, deswegen denke ich, hat der Song auf jeden Fall verdient.
Also die Perfekte Welle, kann man da die Rechte nicht kaufen? Das finde ich richtig gut, das solltet ihr verwenden. Falls Uwe das hört, vielleicht da einfach mal eine Version abwandeln und dann haben wir einen neuen Ceratizid-Song. Norbert, wir kommen nicht umhin, wir müssen uns auch einen Song wünschen. Ich bin jetzt ein bisschen überrascht, aber ich habe auch schon was. Norbert, du.
Wieso bist du überrascht? Du hast doch das eingeführt
mit ja, der neuen Liste. Ich habe es beim Vorstellen bemerkt, dass ich mir nichts ausgesucht habe. Ich mache es jetzt ganz schnell. Ich habe es dir heute Morgen im Fahrzeug schon erzählt. Mhm. Elektrisch sind wir natürlich gefahren. Ich habe so aus den 80ern Miami Vice Clip gesehen, so ein ganz episches Staffelfinale. Beide sitzen im Ferrari, Sonnenuntergang, Wind. Es läuft In the Air Tonight von Phil Collins. Ich glaube, ich habe das letzte Mal vor 30 Jahren dann auch gesehen. Und ich fand das total emotional, eine tolle Szene. Hab mir dann den Song nochmal angehört. Und man muss einfach sagen, Phil hat vieles richtig gemacht. Das ist eine geile Nummer, die packen wir jetzt da drauf. So, Phil Collins, In the Air Tonight von mir.
Sehr gut, ist gute Wahl. Also ich bin ja auch jetzt ganz spontan unterwegs und
wünsch mir.
Hab auch zurückgedacht bei der Frage, was war eigentlich das erste Auto und wie ist man früher unterwegs gewesen, und man hatte ja immer so einen Soundtrack im Kopf, wenn man da im Auto sitzt, am besten im Cabrio auch oder so. Und bei mir war es der Song von den Presidents of the United States, Lump heißt der Song. Und der macht richtig Bock, wenn man da im Auto sitzt und fährt. Ja. Da hat man richtig Spaß. Also von daher,
gute Nummer.
Hörempfehlung.
Pack mal drauf. Also es bleibt gitarrenlastig. Wir haben auch was Moderneres auf der Playlist. Und Perfekte Welle geht sowieso irgendwie immer. Es hat mir großen Spaß gemacht. Danke Philipp. Danke Salva. Norbert, wir bleiben noch einen Augenblick. Wir haben noch was vor. Und wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Danke euch.
Danke euch auch.
Dankeschön.
Ciao, ciao. Ciao. Danke, dass ihr auch bei unserer ersten Episode in 2026 mit dabei wart. Dankeschön nochmal an Salvatore und Philipp für seinen spontanen Einsatz. Mir hat es wieder großen Spaß gemacht und wie gehabt, schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast@ceratizid.com mit euren Anregungen, Wünschen und vielleicht auch Ideen für neue Gäste. Nicht vergessen, Podcast abonnieren, dann verpasst ihr auch keine Folge. Und gerne den ein oder anderen Stern auf den gängigen Streaming-Plattformen dalassen. Ich freue mich schon auf den zweiten Podcast in diesem Jahr. Bis dahin, bleibt gesund, tschüss und bye bye.